Okay. Wer fand den Lobpreis jetzt zu lang? Wer fand ihn zu kurz? Gut, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Wir hören jetzt eine Predigt über Lobpreis und Anbetung und dann werden wir den Lobpreis und die Anbetung fortsetzen. Okay? Ja. Wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal, als ich hier vorne stand, habe ich über die ersten drei Kapitel der Offenbarung gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, da hatte ich da vorne auch so eine Kulisse aufgebaut. Johannes beschreibt im ersten Kapitel der Offenbarung, wie er da so ein ganz beeindruckendes Bild von Jesus gesehen hat, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und es wird dann erklärt, dass diese Leuchter für sieben damalige Gemeinden stehen, aber die Zahl sieben in der Bibel oft immer auch für allumfassend. Also Jesus wandelt einfach inmitten aller seiner Gemeinden. Und wir haben dann versucht, auch herauszufinden und zu hören, was der Geist den Gemeinden und konkret unsere Gemeinde sagt. Ja. Da hat Johannes dann, nachdem er dieses Bild erstmal so als Auftakt gesehen hat, hat er dann die sieben Sendschreiben empfangen, die er dann an diese Gemeinden geschickt hat. Wenn man die Offenbarung jetzt mit einem Theaterstück vergleichen würde, dann war das sozusagen der erste Akt. Und dann schließt sich der Vorhang, die Bühne wird umgebaut, eine neue Bühne, der zweite Akt beginnt. Und da sieht Johannes jetzt was vollkommen anderes, was ganz Neues, also auch wie in einem Film halt einfach Szenenwechsel. Bis hierher die Geschichte und dann plötzlich eigentlich was ganz anderes. Dieser zweite Akt, der jetzt heute kommt, ist aus meiner Sicht mindestens genauso beeindruckend und faszinierend wie der erste. Und genauso wie letztes Mal habe ich gesagt, ich werde über viele Details aber hinweggehen. Ich bin absolut kein Experte zum Thema Offenbarung. Es gibt da manche Dinge, die sind rätselhaft, die kann ich auch nicht erklären und wir haben auch gar nicht die Zeit, uns alles im Detail anzuschauen. Wir werden also wieder so ein bisschen an der Oberfläche einfach schürfen, aber schauen, was wir da Schönes doch immerhin wegschürfen können oder den Rahmen abschöpfen, der oben schwimmt. Der auch besonders lecker ist. Und damit das Ganze wieder ein bisschen plastischer und greifbarer wird, habe ich eben wieder ein kleines Bühnenbild hier vorne aufgebaut, das ich euch jetzt schrittweise vorstellen werde. Dazu lesen wir jetzt doch einfach mal in Kapitel 4 rein. Offenbarung 4, ab Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, damals am Anfang, wie die einer Posaune, die mit mir redete, die sprach: Komm hier rauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist. Also, komm hier rauf. Ich denke, ja, er wechselt jetzt von der Erde in den Himmel. Das ist jetzt sozusagen dieser Szenenwechsel. Ja, und dann geht es eben weiter. Was sagt er dann? Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Das habe ich jetzt sehr vereinfacht natürlich alles eben hier dargestellt. Hier haben wir den Thron und da sitzt einer. Es wird gar nicht genau gesagt, wer das eigentlich ist. Ich denke, wir vermuten, wer es ist, natürlich. Im Weiteren ist das auch vollkommen klar. Das war im ersten Akt bei diesem ersten Bild genauso. Da hat es auch einfach nur geheißen, ich sah einen Menschensohn oder einen, der gleich einem Menschensohn war. Es wurde da gar nie explizit gesagt, dass das Jesus ist. Aber aus dem Zusammenhang und aus der Beschreibung war das zumindest den Insidern, die das damals gelesen haben, denke ich, vollkommen klar. Und so ist es auch hier klar, dass natürlich Gott auf dem Thron sitzt. Ich weiß nicht, warum er es nicht klar und deutlich sagt. Vielleicht sollte es für Außenstehende auch tatsächlich ein bisschen rätselhaft bleiben. vielleicht insbesondere für die römische Staatsmacht damals, denn die hätte ja keinen anderen Herrscher neben dem römischen Kaiser geduldet, also dass da irgendjemand anders auf dem Thron sitzt, außer dem Kaiser, das geht ja nicht. Also, da saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Er wird also verglichen hier, das Ansehen mit Edelsteinen. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Ja, der Regenbogen, der fehlt jetzt hier, den müsst ihr euch vorstellen, was das auch heißt, rings um den Thron, wie genau das aussah. Malt euch selber ein bisschen in eurer Fantasie aus. Und wieder Vergleich mit dem Edelstein. Und dann rings um den Thron 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Also auch hier habe ich jetzt vereinfacht und einfach mal 6 weitere Throne da drumherum gestellt. Ich stelle mir die deutlich kleiner vor als den Thron Gottes in der Mitte. Und da sitzen jetzt eben insgesamt 24 Älteste. Die Siegeskronen müssen wir uns auch dazu denken. Und die weißen Gewänder, also wie gesagt, nur schemenhaft. Ja, 24, über die Zahlen kann man immer nachdenken. Und ich denke, viele Zahlen in der Offenbarung haben vielleicht schon einen tieferen Sinn. 24 könnte 2 mal 12 sein. 12 ist die Zahl der Stämme Israels und es ist gleichzeitig die Zahl der Apostel, die Jesus berufen hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, diese 24 Ältesten sind einfach Stellvertreter einerseits eben des alttestamentlichen Gottesvolkes und des neutestamentlichen Gottesvolkes. Dass sie weiße Kleider haben, ist natürlich auch ein wichtiges Bild. Weiße Kleider kamen auch in den vorigen Kapiteln immer schon wieder vor, ebenso als Zeichen der Reinheit. Und die Siegeskränze, die wurden da auch schon mehrmals erwähnt, die Jesus auch uns schenken will. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Also irgendwie gewaltig, ehrfurchtgebietend stelle ich mir das vor. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Da habe ich jetzt stellvertretend einfach mal 2 Kerzen hingestellt für diese Feuerfackeln. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, fehlt hier auch. Ja, und dann geht's weiter. Und inmitten des Throns und rings um den Thron 4 lebendige Wesen. Einerseits inmitten des Throns und rings um den Thron. Ist jetzt auch schwer genau vorstellbar, wie das aussah. 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Den haben wir hier. Das zweite war gleich einem jungen Stier, den haben wir da. Das dritte hatte ein Angesicht wie ein Mensch, hier vorne. Ja, und das vierte ist gleich einem fliegenden Adler, den müssen wir uns jetzt vielleicht oben drüber vorstellen. Also, er sagt ja, sie schauen so aus wie oder sie sind gleich. Es waren, denke ich, keine Tiere, es waren einfach irgendwelche Lebewesen. Wenn man sich im Alten Testament gut auskennt, dann erinnert einen das an. An was erinnert es? Wer hat eine Parallele? Wo kommt sowas im Alten Testament vor? Bei Daniel weiß ich jetzt spontan nicht. Bei Hesekiel gibt es eine Vision, wo er auch 4 merkwürdige, lebendige Wesen gesehen hat, richtig? Und aber auch bei Jesaja gibt es die Cherubim. Beide Stellen haben auffällige Ähnlichkeiten. Das stellt man überhaupt immer wieder in der Offenbarung fest, wenn man sie aufmerksam liest. Es gibt ganz viele Parallelen zum Alten Testament und die damaligen Leser kannten das vermutlich ziemlich genau und haben dann auch immer irgendwie den Zusammenhang gesehen. Also, dann sind wir bei Vers 8. Die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Auch das irgendwie schwer vorstellbar, aber gut. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Irgendwie so 3x3. Heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und das sagen sie Tag und Nacht. Also ich glaube, Luther übersetzt, und das ist wohl auch im Urtext so ähnlich, sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht zu sagen. Sie können gar nichts anderes. Das ist auch schwer vorstellbar, oder? Wie findet ihr das, wenn einer ständig das Gleiche sagt? Oder wenn eine Schallplatte einen Kratzer hat und dann die Nadel immer wieder an die gleiche Stelle zurückspringt? Das nervt doch fürchterlich irgendwann. Ich glaube nicht, dass es hier nervt, im Gegenteil. Scheinbar gibt es da im Himmel nichts Wichtigeres zu sagen, als dass Gott ist heilig, er ist Herr und Gott und allmächtig, er war von Ewigkeit, er ist, er kommt, er bleibt in Ewigkeit. Ja, einfach in kurzen Worten ganz viel Wichtiges zusammengefasst. Ja, und damit, mit diesem Satz, sind wir jetzt ja eigentlich so beim Kern meiner Predigt. Ich habe gesagt, es geht um Lobpreis und Anbetung. Und so geht es jetzt auch weiter im Vers 9. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit oder von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also es wird hier so gesagt, die vier lebendigen Wesen, die scheinen immer irgendwie so den Ton anzugeben und die Ältesten folgen dann. Wenn die Wesen, dann werden sich die Ältesten niederwerfen. Ja, und ich finde hier in diesen paar Versen sehen wir zwei ganz wichtige Merkmale von Anbetung. Die Ältesten, sie fallen nieder. Das griechische Wort proskynio, was hier für Anbetenden steht, das bedeutet zunächst tatsächlich sich niederwerfen, auf die Knie fallen, jemand fußfällig verehren oder kniefällig bitten. Das sind alles Wörter und Handlungen, die uns heutzutage, zumindest in unserer westlichen Kultur, ziemlich fremd geworden sind. Aber damals war das ganz normal und vielleicht auch heute noch in anderen Kulturen, dass man sich vor jemandem niederwirft, der mächtiger ist als man selber, um ihm einfach die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt und zum Ausdruck zu bringen, dass man von seiner Gnade und seinem Wohlwollen abhängig ist. In damaliger Zeit wäre niemand zum König oder zum Kaiser gegangen und hätte gesagt: So, hier bin ich und ich verlange von dir, dass du jetzt das und das tust, denn nach Paragraph sowieso habe ich ein Recht darauf. Unvorstellbar. Der König hätte sich entweder amüsiert oder er wäre gleich in Zorn ausgebrochen, aber ich vermute, am Ende wäre derjenige auf jeden Fall einen Kopf kürzer gemacht worden. Es wäre einfach ein No-Go, wie wir heute sagen. Die damaligen Leser konnten vielleicht damit noch viel mehr anfangen, mit diesem Bild einfach sich niederzuwerfen vor Gott. Aber jetzt muss man sich vorstellen, das sind 24 Älteste, die sitzen selber schon mal auf Thronen, sind also irgendwie ja schon herausgehoben, irgendwie ehrenhaft. Sie haben Siegeskränze, die auch irgendwie ausdrücken, sie haben irgendwas errungen, sie haben irgendwas ganz toll gemacht. Das heißt, es sind selber sozusagen schon hochstehende Persönlichkeiten in diesem Bild. Und jetzt fallen die nieder vor dem, der auf dem eigentlichen Thron sitzt. Und sie werfen ihre Siegeskränze nieder. Das drückt für mich eben was Zweites aus. Wenn wir Gott anbeten, ja, dann fallen wir vor ihm nieder. Jetzt im übertragenen Sinn, aber das kann man durchaus auch mal ganz praktisch machen, dass man wirklich auf die Knie geht, einfach aus Ehrfurcht vor ihm. Ja, und wir werfen vor ihm einfach alles nieder. Vor allem das, was uns selber vielleicht groß macht oder auszeichnet, das wir irgendwie erworben haben, worauf wir stolz sind und so weiter. Und dieses Niederwerfen der Siegesgrenze drückt für mich einfach aus, wir erkennen eben auch an vor Gott in Demut, dass alles, was wir sind und haben, von ihm kommt und dass es nicht unser Verdienst ist. Und das heißt für mich im tiefsten Anbetung, da einfach Gott zu verehren. Also, sie werden niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, Vers 11, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Warum? Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also hier wird sozusagen auch der Grund für die Anbetung oder ein Grund für die Anbetung genannt. Gott hat alle Dinge geschaffen. Und das ist auch ein Grund, warum er angebetet wird. Es war keine zufällige und blinde Evolution, die auf irgendeine seltsame Art und Weise Pflanzen, Tiere und schließlich uns Menschen hervorgebracht hat. Es war Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dafür gebührt ihm Herrlichkeit und Ehre und Macht, wie es hier steht. Gott wird als Schöpfer angebetet. Ja, das war Kapitel 4, wenn man so will, jetzt vielleicht die erste Szene in diesem zweiten Akt. Und in Kapitel 5 geht es dann noch weiter mit der zweiten Szene. Den Anfang will ich vielleicht einfach kurz zusammenfassen. Johannes sieht jetzt in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, ein Buch. Ein Buch war damals eine Schriftrolle, versiegelt mit 7 Siegeln. Also die legen wir mal in die rechte Hand von ihm, der da auf dem Thron sitzt. Und ja, jetzt merkt Johannes irgendwie, niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, niemand im ganzen Universum ist würdig, dieses Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Es gibt nicht mal irgendjemand, der es anschauen könnte. Irgendwie ein ganz geheimnisvolles Buch. Ja, es wird tatsächlich jetzt auch im weiteren Verlauf nicht gesagt, was da jetzt eigentlich genau drinsteht und warum das so besonders ist. Das ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Aber niemand wagt es, dieses Buch auch nur anzuschauen. Nein, eine einzige Person im ganzen Universum gibt's, die das darf. Und sie wird angekündigt als Löwe aus dem Stamm Juda und als Wurzel Davids. Und dann sieht Johannes, ja, eigentlich denkt man, jetzt müsste er einen Löwen sehen, oder? aber er sieht ein Lamm. Das steht da plötzlich und es schaut aus wie geschlachtet. Okay. Und dieses Lamm darf das Buch nehmen und es tut es dann auch. Und es darf seine Siegel öffnen. Das wird in Kapitel 6 dann der Reihe nach beschrieben. Ein Siegel nach dem anderen wird geöffnet und dann passieren irgendwelche Dinge. Darum geht es jetzt heute nicht. Ja, als biblisch gebildete Christen wissen wir natürlich, dass das Lamm, das geschlachtet wurde, ein Symbol für Jesus ist, der für uns gekreuzigt wurde. Tatsächlich habe ich festgestellt, im Neuen Testament kommt dieser Vergleich vor, ja, aber nicht wirklich oft. Im Johannesevangelium 2-mal und es ist ja der gleiche Johannes, der auch die Offenbarung empfangen hat. Da wird Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet von Johannes dem Täufer. Ja, und ich glaube noch an 2 anderen Stellen. Aber ich denke, es war den Lesern damals sicher auch geläufig. Lamm ist ein Symbol für Jesus. So, jetzt lesen wir mal wieder rein bei Vers 8. Als das Lamm das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Okay, jetzt fallen sie auch nieder vor dem Lamm. Vorhin vor Gott, der auf dem Thron sitzt und jetzt auch vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und jetzt kommt wieder so ein Denn. Warum ist Jesus jetzt die einzige Person, die das darf? Warum hat er offenbar so eine herausragende Stellung, so eine unvergleichliche Stellung? Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das zeichnet Jesus aus vor allen anderen Wesen im Universum. Er hat sich schlachten lassen, er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, er hat die Sünden der ganzen Welt dorthin getragen. Ja, und dieser Opfertod ist unvergleichlich und dadurch hat er durch sein Blut eben Menschen aus allen Völkern und Nationen für Gott erkauft und sie zu Königen und Priestern Gottes gemacht, sodass sie eines Tages sogar über die Erde herrschen werden. Das ist meines Erachtens auch irgendwie der tiefste Grund, sich vor ihm niederzuwerfen und ihn anzubeten. Einfach für das, was er da getan hat. Und in den Versen, die jetzt noch kommen im Kapitel 5, steigert sich das dann irgendwie nochmal eben auch wie in einem Theaterstück so dramatisch bis hin zum Höhepunkt. Wo sind wir denn jetzt? Vers 11. Genau. Jetzt sieht und hört Johannes auch noch Heerscharen von Engeln, die rings um den Thron und um diese ganze Szenerie stehen. Ich hätte nur einen einzigen Engel daheim gehabt, deswegen steht jetzt hier gar keiner. Wir können es uns eh nicht vorstellen, Myriaden von Myriaden, Tausende von Tausende, also eine unvorstellbare Schar von Engeln. Und die stimmen ebenfalls mit lauter Stimme in dieses Anbetungslied ein. In Vers 12 sagen die jetzt, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Mach und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Zufällig auch wieder 7 Dinge. Ja, also die Engel stimmen mit ein. Und dann schließlich in Vers 13 für mich nochmal eine Steigerung des Ganzen. Jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, die ganze Schöpfung stimmt jetzt mit ein. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, beiden jetzt, okay? Zunächst wurde der auf dem Thron angebetet, dann das Lamm, jetzt beide gemeinsam. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Und dann Vers 14, sozusagen das Finale. Die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Mich fasziniert es jedes Mal wieder, wenn ich es lese und drüber nachdenke. Kann man einfach nur ehrfurchtsvoll staunen, finde ich. Ja, aber nichtsdestotrotz, lasst uns wieder zurückkehren auf die Erde. Was machen wir jetzt mit dem, was wir da gehört und gelesen haben? Ja, ich denke, es gibt eigentlich nur eine Antwort, oder? Lasst uns ebenfalls Gott und das Lamm anbeten. Es ist nicht verwunderlich, dass diese gewaltigen Verse aus der Offenbarung immer wieder in Liedtexten zu finden sind, immer wieder irgendwie vertont wurden. Wir haben in unserem Repertoire eben auch eine ganze Reihe von entsprechenden Liedern. Ein paar haben wir vorhin schon gesungen. Vielleicht ist es euch ja jetzt im Rückblick, wenn ihr die Lieder nochmal euch vor Augen führt, da waren schon einige Elemente daraus enthalten. Manche stammen auch noch aus anderen Kapiteln der Offenbarung. Das allererste zum Beispiel, groß und wunderbar, stammt aus einer anderen Stelle. Es gibt noch ein paar weitere Stellen in der Offenbarung, wo es um dieses Thema geht. Ja, und einige wollen wir jetzt auch noch singen. Wir wollen uns jetzt bewusst nochmal Zeit nehmen für Lobpreis und Anbetung. Ich habe vorhin schon gesagt, ja, dieses vor Gott niederfallen, ja, wenn man will, kann man das natürlich auch ganz, ganz plastisch und äußerlich zum Ausdruck bringen. Das ist irgendwie vielleicht ungewohnt und man hat Hemmungen. Das macht jetzt kein anderer, jetzt schauen alle. Aber lasst euch nicht davon abhalten, wenn ihr irgendwie den Wunsch habt, es zu tun und es auch einfach so zum Ausdruck zu bringen. Ich musste dabei daran denken, dass das Niederknien in katholischen Gottesdiensten ein fester Bestandteil der Liturgie ist. Ich bin ja nicht katholisch, deswegen habe ich nur hin und wieder katholische Gottesdienste besucht, aber wenn ich es richtig weiß, kniet man sich da einerseits nieder, wenn das Wort Gottes vorgelesen wird und andererseits dann bei der Vorbereitung auf das Abendmahl. Okay. Und worum geht es beim Abendmahl? Ja, um das Lamm, das geopfert wurde. Und deswegen ist das aus meiner Sicht, dieses Niederknien in dem Moment im Gottesdienst, wirklich ein Zeichen von Anbetung. Auch wenn das vielen vielleicht in dem Moment dann nicht mehr bewusst ist, weil man es halt einfach so macht. Ja, aber fast alle liturgischen Bestandteile in Gottesdiensten haben einen biblischen Ursprung und einen tieferen Sinn, den man sich oft einfach wieder bewusst machen muss. Und ja, wo auch wir als Freikirchler durchaus mal das eine oder andere abschauen können. Man muss es ja nicht ständig und zwanghaft machen. Also, wie gesagt, nur als Möglichkeit. Ansonsten, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Lobpreis bedeutet auch einfach schon mit unserem ganzen Leib, Verstand, Gedanken, Gefühlen, einfach alles einzubeziehen und das zum Ausdruck zu bringen. Also, in diesem Sinne, Amen und lasst uns noch einmal ja, Lobpreis machen, sagt man ja immer. So richtig machen können wir den Lobpreis natürlich nicht. Insbesondere haben wir es nicht in der Hand, ob wir dann hinterher das Gefühl haben, oh, jetzt war aber die Salbung Gottes da und das hat man richtig körperlich gespürt oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob das entscheidende Merkmal ist. Viel wichtiger ist natürlich, was in unserem Herzen geschieht. Und ich denke, ja, das Einzige, was wir machen können und was wir aber auch machen müssen, ist zu sagen, ich will das jetzt. Und in dem Sinn mache ich das jetzt ganz bewusst. Okay, seid ihr bereit?